Ich grüße euch auch nochmal, obwohl ich schon hier vorne stand gerade. Wenn wir uns zurückerinnern an einen vergangenen Sonntag, hat der Niklas zum Thema Fasten gepredigt. Wir befinden uns ja in der Fastenzeit, eigentlich bis Karsamstag, bis wir dann Jesu Auferstehung feiern am Ostersonntag, am Ostermorgen. Und Niklas hat zur Veranschaulichung von der Bedeutung oder vom Sinn des Fastens hat er hier so einen Glaskrug gehabt, für die, die nicht da waren. In diesem Glaskrug war ein orangefarbenes Tuch drin, ähnlich wie Zauberer das verwenden für ihre Tricks. Und ich dachte auch zuerst, er will uns einen Zaubertrick vorführen, dass dann irgendwie was anderes in dem Krug am Schluss ist. Aber dazu haben seine Fähigkeiten vielleicht nicht ausgereicht. Nein, es war gar nicht notwendig, irgendwie zu zaubern. Fasten hat nämlich gar nichts mit Zauberei zu tun. Es ging nur um ein Bild für uns, das ich wirklich sehr, sehr hilfreich finde. Also ich habe mir gedacht, das Bild, das hilft. Und er hat gesagt, dieses Tuch steht stellvertretend für unsere Seele. Der Krug sind wir als Menschen, das Gefäß sozusagen der Seele. Und der Heilige Geist, der wohnt da auch in uns. Und beim Fasten beugt sich unsere Seele. Wir entziehen der Seele die Hauptnahrungsmittel. Das kann in erster Linie auch Essen sein oder andere Dinge. Und dadurch wird mehr Raum geschaffen für den Heiligen Geist. Er hat das so gezeigt, dass das Tuch kleiner wird und im Krug mehr Platz wird. Wir sehen den Heiligen Geist deutlicher, wir hören deutlicher, was Gott uns sagen möchte. Und dann hat er noch gesagt, achtet in der Zeit auf den Input. Mit was füllen wir dann diesen Krug? Oder in anderen Worten, füllt diesen Krug, diesen Raum, füllt euch selber, füllen wir uns nicht mit irgendeinem Unsinn. Nutzt diesen Verstärker von Gottes Stimme, der durch das Fasten entsteht. Soweit Niklas. Jetzt stellt sich die Frage, weshalb das überhaupt notwendig ist, so ein Verstärker. Warum verlangt Gott uns das ab, dass wir verzichten, dass wir so unangenehme Dinge in Kauf nehmen? Ja, jeder hat da so seine eigenen Schwächen, wo er denkt, da will ich nicht drauf verzichten. Ich werde jetzt da nicht deutlicher, was es bei mir ist. Aber es ist sehr unangenehm, wenn man nach irgendwas sich sehnt und es soll jetzt halt nicht sein. Und wenn es schon so unangenehm ist, da hilft es genauer anzuschauen, wie Gott dazu steht, wie Gott zu uns spricht. Wenn wir Raum schaffen, wie spricht denn überhaupt Gott? Und in der Bibel dazu gibt es dazu viele Beispiele. Sie sind auch unterschiedlich, sehr unterschiedlich, aber ein Hauptmerkmal lässt sich doch, oder sagen wir mal, eine mehrheitliche Art lässt sich doch rausfiltern und erkennen. Und zwar ganz gut in der Geschichte, die mich schon ein bisschen beschäftigt hat im alten Jahr. Und zwar, wie Gott dem Propheten Elia begegnet. Elia hat zur Zeit der Könige gelebt. Und zwar begegnet er uns im ersten Buch der Könige ab dem 7. Kapitel. Da wird er eingeführt. Und das bedeutet, er lebte schätzungsweise im 9. Jahrhundert vor Christus, also von 900 bis 800 in der Zeit, vielleicht eher in der ersten Hälfte des 9. Jahrhunderts. Und er ist ein Prophet und dient als Bote Gottes. Und das Hauptproblem in dieser Zeit war, dass die Israeliten sich abgewandt haben, mal wieder von dem Gott Israels, dem einzig wahren Gott, und haben sich Baal zugewandt, einem Abgott. Und das unter einem der schlimmsten, wenn nicht dem schlimmsten König der Israeliten, nämlich Ahab.
und seiner phönizischen Frau Isebel, die genauso schlimm war. Das ist also ganz gendergerecht. Beide waren ganz furchtbar schlimm und haben diesen Baalskult unterstützt. Und Elia als Stimme Gottes, als Bote Gottes, erlebt auch seine Wunder. Vielleicht kommen ein paar Geschichten gleich in den Sinn. Auferweckung eines Jungen, Nahrung, die er von Raben bekommt, auch die Nahrung, die nicht ausgeht bei der Witwe. Und das müsste ihn gestärkt haben, auch im Glauben an Gottes Möglichkeiten. Gott trägt ihm auch auf, Strafen zu verkünden. Da denken wir an einen ausbleibenden Regen, 3,5 Jahre lang. Und teilweise führt er diese Strafen auch selber aus. Und zwar kommt es zur Tötung der Baalspriester, wo Elia selber Hand anlegt dabei. Und genau deswegen bekommt er den maßlosen Zorn der Isebel, Ahabs Frau, zu spüren. Und an der Stelle möchte ich gern mit euch einsteigen. Und zwar ist das im ersten Buch der Könige, Kapitel 19. Und da die Verse 1 bis 6. Ich habe es ganz bequem für euch auch als Projektion. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie groß die Schrift sein wird. Ja, vielleicht können es doch ein paar lesen. So, jetzt muss ich bloß das Buch der Könige hier finden. Also 1. Könige 19, Seite 377 im hinteren Teil der Bibel, wer es selber gern vor sich hat. Verse 1 bis 6 zunächst mal. Und Ahab sagte Isebel alles, was Elia getan hatte. Das ist eben diese Tötung der Baalspriester. Und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Meine Erklärung war überflüssig. Da sandte Isebel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagereise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug, so nimm nun her meine Seele, ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Wir lesen hier von einem Elia, der trotz all seiner Erlebnisse sehr verzagt ist. Er geht alleine, ohne Diener, den lässt den Beersheba zurück in die Wüste. Und es beginnt sowas wie eine Fastenzeit für ihn. Sein Plan ist, dass diese Fastenzeit im Tod mündet. Er hat genug von seinem Leben. Das ist nicht so, wie wir Fasten interpretieren, dass sie in der Begegnung mit Gott, also in die münden soll, sondern im Tod. Ihm reicht's. Aber sie endet in der Begegnung mit Gott. Wenn wir weiterlesen, werden wir das ganz schnell sehen. Verse 7 bis 10. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Nächte bis zum Berge Gottes, dem Horeb. Und er kam dort in eine Höhle und blieb dort über Nacht. Und siehe, das Wort des Herrn kam zu ihm. Was machst du hier, Elia? Er sprach: Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebaot. Denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Nach seinem Abschied aus diesem Leben begegnet Gott dem Elia oder umgekehrt. Elia wird an einen einsamen, unwegsamen Ort beordert, den Gottesberg Horeb. Der wird oft gleichgesetzt mit dem Berg Sinai, wo Mose die Steintafeln der Gebote erhalten hat und ganz Israel mit ihm. Und es ist sicherlich nicht unwesentlich, dass Elia sich davor abgesondert hat und so, ohne es vielleicht selber zu beabsichtigen, Raum geschaffen hat in sich. Wir denken an diesen Krug für die Begegnung mit Gott. Wie gesagt, für ihn vielleicht eher unbeabsichtigt. Und Gott stellt ihm die Frage, eigentlich eine merkwürdige Frage: Was machst du hier, Elia? Vielleicht zielt sie dahin: Warum bist du eigentlich nicht im Dienst? So wie ein Beamter. Ich war die ganze Zeit doch mit dir. Erinner dich dran, der Feuer fiel vom Himmel, als du drum gebeten hast. Die Baalspriester haben tagelang vergeblich drum gebetet und ich war immer mit dir. Und jetzt hast du den Dienst quittiert. Wie soll das, was machst du hier überhaupt? Und wenn wir das so sehen, steht natürlich nicht drin, aber wenn man es so zwischen den Zeilen lesen würde, dann wäre Elias Antwort auch schlüssig, die wie eine Anklage und auch eine Verteidigung gleichzeitig gilt. Das ist Vers 10. Ich habe geeifert für den Herrn, den Gott Zebraut, denn Israel hat deinen Bund verlassen und deine Altäre zerbrochen und deine Propheten mit dem Schwert getötet. Und ich bin allein übrig geblieben. Und sie trachten danach, dass sie mir mein Leben nehmen. Israel ist abtrünnig, ich bin allein. Meine Kollegen, meine anderen Propheten sind getötet worden. Hier kann man auch was zwischen den Zeilen lesen. Und zwar: Gott, ich hätte mehr Unterstützung erwartet, mehr überlebende Propheten vielleicht, die für deine Sache, für deine gerechte Sache kämpfen. Vielleicht ist das eine Situation, die uns nicht gänzlich unbekannt ist, vielleicht auch nicht so dramatisch mit Toten und so. Dennoch, so eine Einsamkeit, ein Verlassensein, nicht unterstützt, vielleicht auch mal anderen Menschen ausgeliefert, das wird uns hier und da mal im Leben schon passiert sein. Menschen, die einem nicht wohlgesonnen sind, solche Begegnungen sind sehr realistisch. Und vielleicht hat der eine oder andere schon ein ähnliches Gebet gesprochen. Wie reagiert Gott drauf? Und die ganze nächste Passage in diesen Versen gehört sozusagen Gott. Und Gottes Antwort ist zunächst ebenfalls ein bisschen merkwürdig. Und ich hoffe, dass nach dem Ende meiner Predigt dieses Merkwürdige sich in was Denkwürdiges umwandelt. Dass Gottes Handeln hier, seine Begegnung mit Elia, denkwürdig wird. Ich lese 11 bis 14. Der Herr sprach: Geh heraus und tritt hin auf den Berg vor den Herrn. Und siehe, der Herr wird vorübergehen. Und ein großer, starker Wind, der die Berge zerriss und die Felsen zerbrach, kam vor dem Herrn her. Der Herr aber war nicht im Winde. Nach dem Wind aber kam ein Erdbeben. Aber der Herr war nicht im Erdbeben. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer. Aber der Herr war nicht im Feuer. Und nach dem Feuer kam ein stilles, sanftes Sausen. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz, mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und siehe, da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach, und wir kennen seine Antwort schon, das Gleiche hat er in Vers 10 gesagt: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet, und ich bin allein übrig geblieben, und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Zunächst mal passieren drei recht furchteinflößende Ereignisse. Ein Wind, ein Sturmwind kann man sagen, ein Erdbeben und ein Feuer. Und egal, was für dramatische Ereignisse draußen in der Natur passieren, Gott ist nicht in ihnen. Da fragt man sich schon, warum dann überhaupt diese drei Ereignisse. Übrigens, es ist anders als zuvor an selbiger Stelle, wenn wir davon ausgehen, dass es genau der Ort ist, wo die 10 Gebote dem Volk Israel gegeben wurden durch Gott. Da habe ich nachgelesen, dort gab es Feuer und Rauch und auch der Berg, der ganze Berg bebte, als Gott herabfuhr. Es gab Posaunenschall und lautes Reden Gottes zum Volk Israel. Das kann man nachlesen im ersten Buch Mose Kapitel 19, die Verse 18 und 19. Aber jetzt ist Gott nicht im Wind, Erdbeben oder im Feuer. Man könnte meinen, es ist auch nicht notwendig, wenn nur ein Einzelner da ist zum Zuhören, im Gegensatz zu dem ganzen Volk Israel, das sich da versammelt hat. Mir geht es aber trotzdem so, und ich habe mir das auch öfter schon so gewünscht, dass Gott vielleicht mal in so einem Sturm oder in einem Feuer kommt oder in einem Feuersturm gar sichtbar, laut, vernehmlich, dass nicht nur ich das merke, sondern alle um mich herum auch, dass die Ohren richtig gellen, machtvoll, damit er verstanden wird. Ich und alle um mich herum. Und vielleicht diese Gelegenheit gleich mal nutzen, um auf der Erde ordentlich aufzuräumen. Das ist ja heute genauso nötig, wie es früher schon war. Gewaltherrscher, Kriegstreiber erschrecken, Betrüger, Mörder, Folterer, Kriegsverbrecher in die Schranken weisen, dass sie erzittern, dass mal so ein richtiger Ruck durch die Menschheit geht und dass diese ganzen Untaten aufhören. Darauf reagiert doch der Mensch. Das kann man wahrnehmen mit Ohren, mit Augen, wenn es ein Erdbeben ist, auch noch mit anderen Sinnen. Da braucht es gar keinen Verstärker, gar kein Fasten. Alles, was man gut hören kann, was man gut sehen kann, das nehmen wir wahr, dafür haben wir unsere Sinne. Übrigens ist Lautsein so effektiv, dass wir durch Lautstärke auch immer wieder in die Irre geführt werden. Das merkt man immer dann, wenn irgendwelche Menschen auf die Straße gehen und lautstark demonstrieren. Man denkt dann, alle denken so, ob es jetzt richtig oder falsch ist, ist einmal dahingestellt. Und wenn man dann aber, wir haben ja dieses Instrument in der Demokratie, wenn man Wahlen durchführt, sind die Ergebnisse dann ganz anders, als die lautstarke Menge auf der Straße das wollte. Und man stellt fest, das ist vielleicht nur die Sicht einer kleinen, aber eben lauten Minderheit. Das kann auf der Straße passieren. Von Berufswegen passiert mir das eigentlich auch täglich in der Schule und ich werde auch regelmäßig davon irritiert bzw. auf den falschen Weg geführt. Man hört Leute, die sich laut äußern und denkt, das ist irgendwie so eine allgemeine Meinung, und wenn man dann genau nachprüft, dann merkt man, nee, das ist vielleicht nur eine Einzelmeinung. Alles, was sich den Sinnen aufdrängt, also Aufmerksamkeit erregt, ist so. Viele Menschen haben sogar daraus eine Geldquelle gemacht. Sie werden zu Werbeträgern oder heutzutage nennt man das Influencer. Die müssen laut sein, die müssen sichtbar sein und dadurch können sie Einfluss ausüben. Entweder auf Kunden, die dann was kaufen oder auch auf die Politik. Die Menschen, die laut sind, die sind auch wichtig, die sind sichtbar. Das geht so weit, dass es viele gibt, habt ihr vielleicht auch schon gehört, dass man lieber negative Aufmerksamkeit hat als gar keine. Also lieber fällt man sehr unangenehm auf, als dass man irgendwie in der Tapete verschwindet. Das wäre ganz schlimm. Also Skandale vor und Langeweile oder beziehungsweise keine Aufmerksamkeit, bitte bloß das nicht. Das bedeutet nämlich, dass man den anderen das Feld überlässt. Zurück zu Gott. Gott ist im Gegensatz zu vielen Menschen, die genau das wollen, diese Aufmerksamkeit und damit auch irgendwie auch Erfolg, nicht sichtbar. Gott ist nicht sichtbar und er ist nicht immer laut. Ich behaupte sogar, dass Gott zu den allermeisten Gelegenheiten leise ist. Und wenn wir ihn hören wollen, gibt es nur eine Möglichkeit, dann müssen wir das auch sein oder werden. Wir müssen Raum schaffen für den Heiligen Geist. Denkt nochmal an das Bild von Niklas. Das sanfte Sausen, das hier erwähnt ist in Vers 12, das erinnert sogar ganz stark an den Heiligen Geist, wie er im Neuen Testament auftritt. Wir müssen also selber leise sein, sonst hören wir ihn nicht. Achtet auf den Input, hat Niklas gesagt. Und an dieser Stelle, was den Input angeht, da kann man jetzt sehr leicht zum Moralapostel werden. Wenn man den jetzt anprangert, das möchte ich natürlich nicht sein, aber ich denke, ein paar Beispiele helfen trotzdem, um zu erkennen, wie wir nicht leise sind, wie wir keinen Raum schaffen. Wir haben schon seit meiner Kindheit reden wir über Umweltverschmutzung. Und der Blick hat sich immer wieder leicht gedreht, verändert, aber vor allem erweitert. Ich kenne aus meiner Kindheit nur Luftverschmutzung und dass man kein Bombopapierle auf den Boden schmeißt. Das sind so die, also Luftverschmutzung, damals saurer Regen in den 80er Jahren und das Waldsterben. Dann kamen aber schnell weitere Verschmutzungen dazu, das Meer, die Böden und relativ neu ist die Lichtverschmutzung durch hell erleuchtete Städte, die Natur stört. Ja, wir denken vielleicht an die belgischen Autobahnen, die nachts auch beleuchtet sind. Und es gibt auch eher neu den Begriff der Lärmverschmutzung. Und ich sage zu Recht, wir leben in dieser Zeit, wo es Lärmverschmutzung gibt und so rein definitionsmäßig, also so wie es beschrieben wird, sind es 65 Dezibel. Aufwärts da ist man der Lärmverschmutzung ausgeliefert. In unserem Zusammenhang würde ich sagen, fängt es viel früher an. Und ich möchte in diesem Zusammenhang noch ergänzen, es gibt auch eine Sinnesverschmutzung. Ein Problem, das sich sicher in den letzten Jahrzehnten mit der Einführung des Internets und dann auch noch mit dem Smartphone nicht verringert hat, sondern eher explodiert ist. Früher gab es noch Kinder, die haben sich gelangweilt, zum Beispiel ich. Wie oft lag ich meiner Mutter in den Ohren, dass sie sich was ausdenken soll, weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Es war einfach so eine Leere, so eine quälende Leere da. Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, das gibt es heute kaum noch. Notfalls, wenn alle Stricke reißen, macht die Mama oder der Papa, zückt ein solches Gerät, steckt es dem Kind in die Hand und die Sache ist erledigt. Ja, Heidi, was mache ich gerade? Ich packe mich natürlich an der eigenen Nase. Kenne ich aus eigener Erfahrung, dann kann man in Ruhe weiter seine Sachen erledigen. Die Langeweile bleibt aus. Also wir haben heute ganz andere Möglichkeiten, Kinder zu beschäftigen. Und es ist aber erwiesen, dass Langeweile nicht nur schlecht ist, sondern in Maßen, wohlgemerkt in Maßen, sogar gesund, sogar notwendig. Man sagt heute, dass es Erholungsphasen sind fürs Gehirn. Und unser Gehirn steht ja vor allem mit den elektronischen Medien ja unter Dauerfeuer, auch die der Kinder. Und wenn das mal ausbleibt, dann entsteht diese Leere, die Platz für Kreativität, Erholung fürs Hirn bedeuten. So, also Langeweile ist auch gut. Und wenn ihr euch bisher in der Predigt gelangweilt habt, dann wisst ihr jetzt, das hat einen therapeutischen Hintergrund. Es ist meine Art Gesundheitsvorsorge für euch. Aber in unserem normalen Leben haben wir eher Angst vor Langeweile, vor dieser Stille, vor diesem Nichts. Vielleicht auch deswegen vor dem Fasten ein bisschen, nicht nur vom Verzicht, sondern vor diesem Nichts einfach. Dann schon lieber Sinnesverschmutzung, auch wenn die den Kontakt zu Gott eigentlich behindert, weil man ja abgelenkt ist. Unsere Sinne sind mit Beschlag belegt. Unsere Aufmerksamkeit ist weg. Das schädigt. Wir entziehen die Aufmerksamkeit dem leisen Gott, der sich nicht aufdrängt. Deshalb also Fasten, bewusst tun, verzichten, Raum schaffen. Gott ist leise. Es gilt also das genaue Gegenteil bei Gott, wie das, was bei uns Menschen gilt. Anstrengender, stressiger Lärm ist nicht nötig. Er macht ihn nicht und er hört uns genauso, wenn wir still zu ihm kommen. Gehen wir zu Elia zurück. Nach den Naturereignissen merkt er sofort, dass Gott ihm in der Stille begegnen wird. Er tritt erst dann aus der Höhle. Ich gehe mal davon aus, dass er nicht gerade irgendwelche Kopfhörer, so Active Noise Cancelling oder sowas im Ohr hatte, mit seinen AirPods gerade Spotify oder so anhatte. Vermutlich nicht, sonst hätte er das gar nicht mitbekommen. Gott wiederholt seine Frage, als er vor die Höhle tritt, und Elia wiederholt seine Antwort darauf, seine Klage über seine Situation. Als das Elia hörte, verhüllte er sein Antlitz und mit seinem Mantel und ging hinaus und trat in den Eingang der Höhle. Und da kam eine Stimme zu ihm und sprach: Was hast du hier zu tun, Elia? Er sprach: Ich habe für den Herrn, den Gott Zebaoth, geeifert, denn Israel hat deinen Bund verlassen, deine Altäre zerbrochen, deine Propheten mit dem Schwert getötet und ich bin allein übrig geblieben und sie trachten danach, dass sie mir das Leben nehmen. Diesmal spricht Gott weiter. Aber der Herr sprach zu ihm: Geh wieder deines Weges durch die Wüste nach Damaskus und geh hinein und salbe Hazael zum König über Aram und Jehu, den Sohn Nimschis, zum König über Israel und Elisa, den Sohn Schafats von Abel-Mehola, zum Propheten an deiner Stadt. Wow! Gott gibt Elia ein paar neue Aufträge und ignoriert damit beinahe, was Elia da vorher sagt, wo vielleicht ein bisschen Selbstmitleid mitgeschwungen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Mitmensch bei mir beleidigt wäre, wenn ich so auf eine Aussage reagieren würde. Aber Gott nordet sozusagen Elia ansatzlos ein. Neue Ausrichtung. Man bekommt das Gefühl beim Lesen, dass Gott dem Elia damit auch sagt, lass jetzt gut sein mit deinem Gejammer, sei mal bitte still. Es gibt ein paar ganz konkrete Aufgaben zu erfüllen. Dein Gejammer ist ein bisschen Zeitverschwendung. Beinahe hart. Das Gespräch, wie ich schon gesagt habe, gibt Elia aber eine neue Ausrichtung und einen neuen Auftrag. Sehr, sehr konkret. Das kann sehr sinnstiftend sein für einen, der eigentlich auf den Tod gewartet hat, der sich verzagt gezeigt hat, der für sich einfach gar keine Verwendung mehr sah. Es gibt noch was zu tun. Ganz nebenbei bemerkt, Elia lag mit seiner Annahme, dass er allein ist, auch falsch. Es stellt sich dann in Vers 18 raus, dass in Israel mindestens noch 7000 übrig sind, die sich Baal nicht gebeugt haben. Und wenn wir jetzt auf uns selber schauen und was wir hier so kompakt mitnehmen können, wir können Gottes Reden auch ganz aktiv ausblenden. Diese Stille, die Elia erlebt, in die er praktisch reingeworfen wird durch seine Resignation, die nutzt Gott für was sehr Produktives. Und wir haben die Möglichkeit, beim Fasten eben nicht durch Verzweiflung reingeschmissen zu werden, sondern ganz bewusst in so eine Situation reinzugehen. Und es lohnt sich, diesen Auftrag, den Gott vielleicht für uns hat, dann auch wahrzunehmen. Oder das, was Gott uns allgemein zu sagen hat, selbst wenn es kein Auftrag ist. Man hört Gott, wenn man dafür Raum schafft, aber Gott ist halt nicht laut. Man hört, wenn man leise ist, was Gott sagt, die Stimme des Heiligen Geistes. Und das gibt Sinn. Und laut meine ich jetzt natürlich in einem ganz umfassenden Sinn. Alles, was uns die Aufmerksamkeit raubt, ist laut. Ob es jetzt auch nur was Optisches, was man sehen kann, ist. Es ist natürlich auch nicht untypisch, dass Elia, dem es ja schlecht ging, Gott besonders gut hört. Das lässt sich auch gut auf heute übertragen. Mir geht es zumindest so, ich höre viel stärker, meine Aufmerksamkeit auf Gott ist viel größer, wenn es mir gerade schlecht geht. Aber man kann auch, wenn es einem gut geht, auch mal einfach hören, mal leise sein. Das ist vielleicht sogar auch die erste Stufe des Fastens vor dem Verzicht, einfach mal leise sein, nicht reden. Oder, wie ein Kabarettist das ausgedrückt hat, aber ich kann ihn nicht im O-Ton zitieren, das ziemt sich nicht in der Gemeinde. Ich sag's so, einfach mal still sein. Ab und zu sicher ein brauchbares Motto. Und deshalb ist diese Begegnung, diese Offenbarung Gottes bei Elia so denkwürdig. Ich habe lange Zeit irgendwie nichts damit anfangen können, was das soll mit diesem Sturm, Wind, Feuer und Erdbeben oder andere Reihenfolge. Aber wenn es schon dafür dient, um das zu merken, dass Gott da nicht drin ist, sondern in dem sanften Sausen, dann hat das was gebracht. Und bis zum heutigen Tag hat sich daran nichts geändert. Ich möchte mit Jesaja 42, Vers 2 schließen, die eine klare Prophetie auf Jesus hin ist. Da steht, Jesaja 42, Vers 2, Er wird nicht schreien noch rufen und seine Stimme wird man nicht hören auf den Gassen. Ich denke, das ist auch die Erfahrung, oder das haben wir über Jesus im Neuen Testament stehen, und das ist auch die Erfahrung, die wir normal machen. Darum leise sein und hören, nicht reden. Zumindest in gewissen Zeiten. Lasst uns aufstehen und beten. Unser Vater, du siehst, in welche Welt wir gestellt sind. Und du hast dich nicht verändert. Du veränderst dich nie. Und ich möchte dich bitten, dass wir das in unserem Leben zusammenbringen können. Dich, der sich nicht aufdrängt, dem man begegnen kann, wenn man still ist, wenn man fastet, wenn man seine Aufmerksamkeit dir zuwendet, wenn man Raum dafür schafft. Und ich bitte dich von Herzen darum, dass das immer wieder gelingt. Du siehst, was uns umgibt, was uns dabei stört, was genau die Zeiten mit Beschlag belegt, die wir für dich haben sollten. Ich möchte dir aber auch danken dafür, dass es einfach möglich ist, dir zu begegnen und dich zu hören. Und ich möchte dich bitten, jetzt in dieser Fastenzeit, aber auch sonst, dass wir lauter segensreiche Begegnungen mit dir haben, wo du uns ausrichtest, wo du uns vom falschen Weg zurückziehst, uns in die richtige Richtung lenkst, uns Aufträge gibst. Ich bitte dich, dass wir das wahrnehmen können und dass wir eben diesen Raum schaffen können. Im Namen Jesu, Amen.